ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Willkommen. Es ist nur ein Klick auf dem Computer und schon hat der behandelnde Arzt einen Überblick über die bisherigen Erkrankungen und auch die verschriebenen Medikamente. Möglich macht das die elektronische Patientenakte. Heute ging es los, erst in einer Testphase, bevor die EPA dann für alle Ärzte auch verpflichtend wird. Laut der AOK Nordost-Berlin gibt es unter den Versicherten eine große Zustimmung. Einzelheiten von rbb-Gesundreporterin Sibylle Seitz.
Für rund 690.000 Berliner AOK-Versicherte ist bereits eine elektronische Patientenakte eingerichtet. Nur rund 3% haben der EPA aktiv widersprochen. Über eine App der Krankenkasse, am PC oder in der Arztpraxis haben die Versicherten nun Zugriff auf ihre Daten, können eigene Dokumente hochladen oder Zugriffsrechte erteilen und auch sperren. Der Zugriff kann auf einzelne Praxen, Krankenhäuser oder Apotheken beschränkt werden. So Pressesprecher Dirk Becker der AOK Nordost-Berlin.
Dass zum Beispiel der Orthopäde nicht unbedingt die Befunde bzw. Arztbriefe oder Empfehlungen lesen kann, die man beispielsweise vielleicht, wenn man in psychiatrischer Behandlung ist. Das ist sozusagen die Möglichkeit, die die Versicherten haben, wenn sie die EPA nutzen.
Doch das ist genau einer der Punkte, der vielen Versicherten Sorge bereitet. So wie Ira Schieweg aus Berlin-Zehlendorf. Sie hat schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass Ärzte, in ihrem Falle falsche, Diagnosen an andere Ärzte weitergeben.
Ich habe sehr lange für meine Diagnose gekämpft, weil mir jahrelang von verschiedenen Fachrichtungen gesagt wurde, dass meine Symptome aufgrund der Psyche so präsent in meinem Leben sind. Was falsch war, denn ich habe eine sehr schwere Autoimmunerkrankung und ich habe der EPA widersprochen, weil ich Angst hätte, dass falsche Diagnosen so weitergegeben werden von Kollegen zu Kollegen und niemand sich die Mühe macht, nochmal von vorne drauf zu schauen. Und genau diese Mühe hat am Ende aber zu meiner Diagnose geführt, wofür ich sehr dankbar bin. Und deswegen habe ich widersprochen.
Für Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, ist die EPA sicherlich ein Gewinn. Kommt man zum Beispiel unverhofft in die Notaufnahme, kann die EPA wertvolle Zeit sparen, da wichtige Informationen sofort abrufbar sind. Wer sich mit all dem gar nicht anfreunden kann, wird natürlich auch weiterhin behandelt wie alle anderen. Aber mal ganz ehrlich, an das E-Rezept haben wir uns doch auch ganz schnell gewöhnt.
Sibylle Seitz war das über den heutigen Start der elektronischen Patientenakte. Sind Senioren am Steuer eigentlich ein Sicherheitsrisiko? Ab wann lässt die Fahrtüchtigkeit nach und was bringen eigentlich freiwillige Fahrfitnesschecks? Fakt ist, die Zahl von schweren Unfällen in Deutschland geht weiter zurück. Anders sieht das aber bei Fahrern aus, die 75 Jahre oder aber älter sind. Das jedenfalls zeigt eine Auswertung der Versicherer in Deutschland. Beim ADAC kann, wer will, ein Sicherheitstraining absolvieren. Wie das genau abläuft, das hat sich RBB24 Inforadio-Reporterin Anke Michel mal genauer angesehen.
86 Jahre alt ist Ulrich Erdner. Er hat seinen Führerschein seit unglaublichen 66 Jahren. Den Fahrsicherheitscheck macht er regelmäßig.
Weil ich sicher gehen möchte, alles zu beherrschen und mich auch gerne mal kontrollieren lasse von einem Fahrlehrer, der immer noch mal den einen oder anderen Tipp hat und sagen kann, das machen Sie besser so, das machen Sie besser so. Und das tut mir gut.
Gekommen ist er mit seinem eigenen Auto. Neben ihm sitzt bei der Stunde Fahrlehrer Michael Burucu.
Ja, so geradeaus weiter und sehen Sie immer, man weiß ja nie, woher die kommen. Jetzt geradeaus weiter erstmal.
Eine Stunde dauert das Training insgesamt. Wir fahren durch den Berliner Stadtverkehr. So, jetzt sind wir angekommen, gut eingeparkt. Wie hat er sich denn jetzt geschlagen?
Also ich staune ja, dass er dann wirklich so toll gefahren ist und war nur noch, sagen wir mal, ein paar Tipps.
Anschließend gibt es ein Auswertungsgespräch und es gibt eine Urkunde, wenn man bestanden hat. Jetzt haben wir hier so ein schön positives Ergebnis für alle Seiten, aber wie ist es denn? Sie erleben ja vielleicht auch manchmal, dass Senioren oder Seniorinnen nicht ganz so sicher unterwegs sind. Was machen Sie denn dann, wenn Sie merken, huch, da sollten wir doch mal vielleicht ein bisschen warnen, sich weiterhin ans Steuer zu setzen?
Ich kann die nicht einsperren, ihm Führerschein wegnehmen oder gleich die Polizei anrufen oder die Behörden und petzen, das dürfen wir nicht. Das bleibt halt unser Geheimnis, aber ich versuche natürlich, jemanden aus der Familie da irgendwie mal anzusprechen, zu kontaktieren und sagen, er oder sie sollte nicht mehr fahren.
Das Fahrsicherheitstraining beim ADAC ist dabei gut nachgefragt. 450 Menschen haben sich im vergangenen Jahr an den Automobilclub gewandt, weil sie Interesse daran hatten, sagt Sprecherin Claudia Löffler. Oft seien es auch die Angehörigen, die sich meldeten.
Und mein Papa oder meine Mama, die habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht mehr so richtig. Gucken Sie doch mal, ob das noch wirklich so gut funktioniert. Und das ist dann für beide Seiten halt auch nochmal eine gute Rückversicherung, dass das alles so klappt und die fühlen sich danach auch entweder bestätigt. Und in den allerseltensten Fällen ist tatsächlich so, dass wir dann sagen, vielleicht nochmal beim Arzt nochmal überprüfen lassen, ob das alles so stimmt und passt. Aber das Ganze ist dann natürlich ohne Risiko. Die Daten werden auch nicht weitergegeben.
Wer Interesse hat, kann sich gerne beim ADAC melden.
Anke Michel war das über Fahrsicherheitschecks für ältere Autofahrer. Aus und endlich vorbei ist es mit einer illegalen Mülldeponie in Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming. Mehr als 20 Jahre lagerte dort vor allem Bauschutt. Leider ist es nicht der einzige Fall, denn in Brandenburg gibt es viele weitere solcher illegale Abfalllager. In Luckenwalde aber haben sie heute erstmal alle aufgeatmet, inklusive der Bürgermeisterin.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das genau ist der Grund unseres Zusammenkommens. Wir feiern das sehr teure Nichts.
Luckenwaldes Bürgermeisterin Elisabeth Herzog von der Heide blickt stolz auf dieses teure Nichts im Gewerbegebiet. 6 Millionen Euro hat es gekostet, um stolze 37.000 Tonnen Müll abzutragen und dieses Gelände wieder zugänglich zu machen. Weg sind die Hinterlassenschaften einer pleitegegangenen Recyclingfirma.
In den Hallen war der Müll unsortiert, Asbest, Bauschutt, Plastik und so weiter bis unters Dach verfüllt. Es wäre auch für unsere Feuerwehr schlecht gewesen, wenn hier ein Brand entstanden wäre. Wie kann man das löschen, wenn man nicht weiß, was drin ist?
Dieser über 20 Jahre alte Schandfleck ist endlich Geschichte. 4 Jahre hat die Beseitigung durch das Umweltministerium gedauert. Und so etwas ist kein Einzelfall in Brandenburg, so Umweltministerin Hanka Mittelstädt.
Wenn wir über 50 illegale Müllleger noch vor uns haben, die wir fachmännisch entsorgen müssen, laufen da im Hintergrund sehr intensive Prozesse. Deswegen sprechen wir hier immer von Generationsaufgaben. In Luckenwalde insbesondere haben wir gezeigt, wie Landesebene mit kommunaler Ebene und Kreisebene wunderbar zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das ist hier ein Exempel, was wir auch heute zeigen können.
3 bis 5 Jahre und mehrere Millionen Euro kostet so eine fachgerechte Beräumung, inklusive Umsetzen von sich angesiedelten Tieren wie Eidechsen oder Fledermäusen. Aber nach der Beräumung ist vor der Beräumung. In Stechau in Elbe-Elster wartet die nächste Deponie auf ihr aus. Zur Vermeidung neuer Müllhalden setzt die Ministerin auf Mithilfe.
Ich glaube, da muss man an vielen Stellen arbeiten, sowohl einmal mit der Polizei, aber auch Landesforstbetrieb, wo wir schon sehr intensiv mit Videoüberwachung unterwegs sind, sodass unsere Wälder nicht vermüllt werden. Wir müssen hier auch die Aufsicht und die Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch ernst nehmen, die anrufen und sagen, Mensch, hier läuft irgendwas nicht ganz in Ordnung, guckt mal nach.
6.000 Tonnen Müll sind im vergangenen Jahr aus Brandenburgs Wäldern entfernt worden. Für die 3 freigeräumten Hektar in Luckenwalde hofft Bürgermeisterin Herzog von der Heide jetzt auf einen Käufer.
Uns wäre natürlich am liebsten produzierendes Gewerbe, die auch Arbeitsplätze schaffen, aber da ist das Feld noch sehr weit und noch sehr offen.
Eine neu gewonnene Industriefläche als Chance auf Wirtschaftswachstum.
RBB-Reporterin Magdalena Bienert war das über das Aus für ein illegales Abfalllager in Luckenwalde.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sotke. So klingen die Teilnehmenden einer ganz besonderen Dating-Veranstaltung in Berlin.
Also, er sollte flauschig sein, ganz niedlich sein.
Weiblich kann er sein, muss er aber nicht.
Ja, nicht so groß.
Nicht so groß.
Ich habe auch nicht unbedingt eine Vorstellung, ob es vom Alter her, ob es sehr jung oder sehr alt sein soll.
Was sich nach einer Single-Börse oder Speed-Dating anhört, ist ein sogenanntes Bark-Date, also Belltreffen. Auf einer großen Wiese in einer Berliner Grünanlage sollen Hunde aus dem Tierschutz ein Forever Home, ein Zuhause für immer finden. Bei dem Bark-Date können interessierte Menschen die 27 Vierbeiner kennen und einen von ihnen am besten auch lieben lernen.
Jack ist da, Panda.
Panda ist da.
Panda ist da, Zeus.
Zeus ist da.
Zeus ist da, Kolja ist da.
Organisiert werden die Treffen von einer ehrenamtlichen Organisation, die Tierschutzvereine und Menschen bei solchen Treffen zusammenbringt. Sie finden bundesweit statt. Hier in Berlin managt Anna heute das Kennenlernen mit.
Also das soll auch eigentlich ganz ungezwungen sein, dass die Besucher hier einfach hinkommen können und von Hund zu Hund umhergehen können und sich austauschen, ob das über den Charakter des Hundes, ob es was werden könnte, ob man einen Zweithund braucht etc.
Mehrere hundert Menschen sind heute hierher gekommen, zum Beispiel Amelie, die noch völlig offen ist und ohne feste Vorstellung über ihren zukünftigen Hund gekommen ist.
Weil ich einen Partner fürs Leben suche in Form von einer Fellnase. Ich ein großes Herz für Hunde habe und gerne einem Vierbeiner eine zweite Chance sozusagen im Leben ermöglichen möchte.
Auf der Wiese tummeln sich die Hunde, alle an der Leine, alle begleitet von einem Betreuer. Die Vierbeiner kommen allesamt aus dem Tierschutz in Berlin und Brandenburg. Auch Beate Kaminski vom Tierheim Berlin ist heute hier und sieht für ihre Hunde bei solchen Barkdates eine besondere Chance.
Ich glaube auch, dass es für die Menschen wichtig ist zu sehen, wie ist der Hund draußen, nicht im Tierheim. Im Tierheim verhalten sich Tiere, also gerade Hunde, ja oft noch mal ganz anders. Und hier kann man dann eben gucken, wie ist er mit anderen Hunden, wie ist er mit anderen Menschen, wie reagiert er, wenn man auf ihn zukommt.
Also das beste Ambiente für ein First Date. Erste vielversprechende Kontakte dauern auch nicht lang.
Meine Hübsche, lächel doch mal schön. Das kannst du so toll.
Sie ist wirklich super, super unkompliziert. Dafür, dass sie jetzt erst 2 Wochen in Deutschland ist, ne? Kommt mit Straßengeräuschen gut klar.
Tatsächlich sind die meisten Tiere hier Straßenhunde aus dem Ausland oder ihre eigentlichen Besitzer verstorben oder überfordert. Das Baldrentnerpaar Heike und Christian interessiert sich für den komplett blinden Monty.
Wäre er denn auch für eine Wohnung geeignet?
Natürlich. Bei Amelie und dem 2 Jahre alten Fly wird es noch konkreter. Der kleine weiße Mischling weicht Amelie nicht mehr von der Seite.
Fly scheint mir ein geeigneter Kandidat zu sein. Ich glaube, du hattest auch nichts dagegen, oder Fly?
Zum endgültigen Happy End ist aber mindestens ein zweites privates Date Bedingung. Die gemeinsamen Barkdates finden alle 2 Monate statt. Infos und Termine gibt es im Internet unter barkdate.com.
Im Brandenburger Doppelhaushalt 2025 und 26 soll gespart werden, auch bei Schulen und den Krippen. Das löst wiederum Protest aus. Heute hat Landesbildungsminister Steffen Freiberg von der SPD die Pläne verteidigt. Und trotzdem drängt nicht nur die Opposition da auf Nachbesserungen. Auch Teile der Regierungsparteien sehen noch Handlungsbedarf. Die heutige Debatte hat der RBB-Landespolitik-Reporter Nico Hecht für uns verfolgt.
Statt Streichungen stehen für den Bildungsbereich insgesamt über 300 Millionen Euro mehr pro Jahr im Doppelhaushaltsentwurf für 2025-26. Die Botschaft war Bildungsminister Steffen Freiberg, SPD, bei aller Kritik der letzten Wochen heute hörbar wichtig. 333 Millionen Euro mehr dieses Jahr seien es genau, 311 im nächsten Jahr.
Pauschale Behauptungen, es würde an der Bildung gespart, sind von der Faktenlage her schwierig zu begründen. Ich formuliere das ganz vorsichtig, ich will hier niemanden belehren.
Doch das beruhigt die Opposition nicht. Die Mehrausgaben seien vor allem durch höhere Kosten, wie sie überall zu finden sind, zu erklären. Mehr Bildungsqualität erreiche man mit den Plänen aber kaum, so die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion Christi Augustin. Vor allem, weil man das nötige Plus an Personal abmoderieren würde.
Wenn wir zum Beispiel direkt auf die Planstellen bei den Lehrkräften schauen, wir hören, dass der Krippenschlüssel nicht wie versprochen weiter abgesenkt werden soll. Das sind für mich alles Belege dafür, dass an Qualität eben nicht investiert wird. In der Krippe hätten wir und auch Kita die Leitungsfreistellung eher voranbringen können, statt einfach nur Status quo zu halten.
345 Planstellen für Lehrkräfte weniger im Vergleich zum letzten Jahr sieht der Haushaltsentwurf vor. Lehrer sollen zudem verpflichtet werden, eine Stunde mehr pro Woche zu unterrichten. Sie sollen dafür bei anderen Aufgaben entlastet werden. Die Gewerkschaften hatten das zuletzt scharf als realitätsfern kritisiert. Heute versichert Bildungsstaatssekretär Henrik Fischer, die gemeinsamen Gespräche dazu kämen voran.
Und ich gehe ganz fest davon aus, dass wir über kurz oder lang auch mit den Gewerkschaften dann tatsächlich auch zu weiteren Verabredungen kommen können, was Entlastungsmaßnahmen betrifft.
Bei den Plänen für den Kita-Bereich hat nicht nur die Opposition Bauchschmerzen. Auch bei den regierenden Fraktionen von SPD und BSW kommen Forderungen nachzubessern. Vor allem eine Betreuung über 8 Stunden hinaus müsse weiter möglich sein. Entscheidungen dazu soll es nun in der Beratung am 8. Mai geben.
Soweit Nico Hecht über die Sitzung des Brandenburger Bildungsausschusses und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.